Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate, mal wieder dabei.
Hallo Erik.
Ja, hallo Chris.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast.
Hast du gepullert oder dir was eingegossen? Was war das gerade?
Ich habe mir was eingegossen gerade.
Das ist praktisch,
und nicht mehr gepullert. Ich mache
das. Das ist praktisch, wenn man so einen Toilettenstuhl am Gaming hat. Da
Mann, ja. Schüssel!
So, damit haben wir erstmal das Niveau gesetzt für die heutige Folge. Da können wir gleich mal überleiten zu dem Sneak-Film, den wir hatten, denn der war auch nicht viel besser. Das war A Day to Die mit Bruce Willis. Und ich war ja gestern im Kino bei Top Gun. Und nachdem, warte mal, ich habe mir notiert, was für Trailer kam, weil die meisten waren geil. Da kam auch tatsächlich, ja genau, als zweiter Trailer kam A Day to Die gestern. Und zwei Anmerkungen zu dem Trailer. Erstens, der Trailer sieht gut aus. Ja, also wer den Trailer sieht, der könnte ja eventuell denken, oh geil, Bruce Willis, nochmal sehen und so, sieht gut aus. Also richtig, der ist gut geschnitten, der Trailer. Da sieht man nicht die ganzen dämlichen Szenen, zu denen wir später noch kommen. Ja, und
also den restlichen Film meinst du?
Und zweite Anmerkung, der Trailer erzählt fast komplett den ganzen Film. Also eigentlich brauchen wir dann doch nicht mehr rein. Und wenn ihr unsere Kritik nachher gehört habt, vielleicht ja, interessiert es euch oder auch nicht. Also A Day to Die haben wir. Dann natürlich Top Gun Maverick, habe ich gerade erwähnt. Dann haben wir die Filmpremiere Hustle geschaut, der ja letzte Woche eigentlich offizielle Kinopremiere hatte, in manchen Kinos auch lief, damit er bei Preisverleihungen mitmachen kann und auf Netflix jetzt seine Premiere gefeiert hat. Ja, News sehe ich hier drin. Serien, How I Met Your Father und Miss Marvel haben wir da für euch. Werden wir besprechen. Und dann fangen wir doch gleich mal an. A Day to Die. Ein Tag zum Sterben.
Ja.
Oder wie wir es nach der Sneak wahrscheinlich genannt hätten, A Day to Forget. Also, Bruce Willis, ich weiß nicht, ist es seine letzte Rolle hier? Weil ich klicke mal ganz kurz.
Eine der letzten auf jeden Fall.
Eine der letzten. Ist das die Rolle, mit der er in Erinnerung bleiben möchte? Nein, da kommen noch welche. Ja, das sind noch welche. Das sind noch welche in Post-Production und solche namhaften Titel wie Fortress Doppelpunkt Sniper's Eye oder Corrective Measures oder Soul Assassin oder Wrong
Vendetta,
Place.
Vendetta!
Wire Room und Paradise City. Naja. Also,
hat der noch in der Post-Production, um Gottes Willen.
Das ist so Videothekenramsch, ne? Also wahrscheinlich.
Ja, aber hier Paradise City mit John Travolta und.
Den habe ich ja nicht erwähnt. Ich habe die anderen erwähnt. Genau, aber der Rest ist so Videothekenramsch, schätze ich mal, wo er nochmal ein bisschen was für die Rente abkassieren will, bevor er jetzt aufhört. Worum geht's denn?
Oh, schön,
denn?
In Wire Room spielt er wieder mit Kevin Dillon. Wo kennen wir denn den her? Ja.
Genau, den kennen wir nämlich aus A Day to Die. Gute Überleitung. In A Day to Die ist so ein, was ist der eigentlich, Bewährungshelfer bei der Polizei oder sowas. Und der gerät in so eine komische Situation, sodass er jemanden erschießen muss. Und der, den er da erschossen hat, da war aber zufällig jemand von so einem Kingpin, so ein Gehilfe. Und die stellen ihn dann auch quasi in diesem Ghetto, den Polizisten. Und als dann, ja, die überlegen dann, was sie mit ihm machen, sagen, ja, wenn sie ihn jetzt einfach nur killen, das wäre jetzt zu easy, da ja, haben sie keinen Spaß dran. Sondern sie nehmen dann der getöteten Person die Waffe weg, sodass es halt aussieht, als hätte ein Polizist einen unschuldigen Schwarzen einfach erschossen, was ja heutzutage doch eine gewisse Brisanz hat, solche Themen, und wollen ihn dann quasi wieder laufen lassen, in Anführungszeichen, aber sie stellen noch eine Bedingung, beziehungsweise entführen sie später seine Frau, sind die verheiratet bestimmt?
Ja, die sind verheiratet. Ja.
Die ein Baby erwartet. Das ist eine ganz emotionale Szene. Also da holt Kevin Dillon alles aus sich raus. Im Auto. Also und der Kingpin lässt die Frau von dem entführen, um dann zu sagen, hey, damit ist es jetzt noch nicht getan, sondern ich will hier Geld haben. Nämlich der Typ, den du für mich umgebracht hast, der war ein ganz guter Mitarbeiter in meiner Firma, Mitarbeiter des Monats und so, der hat hier ganz gut Geld verdient und wenn ich das jetzt so hoch skaliere, was er mir gebracht hätte im Laufe seines Lebens abzüglich diverser Aufenthalte im Gefängnis, dann komme ich so rund auf 2 Millionen und die hätte ich jetzt gern von dir und zwar bis heute. So. Und ja, hätte bloß noch gefehlt.
Moment, und hier ist eine Adresse.
Ja, genau.
Da gehst du hin und wie du es machst, ist mir egal, aber ich will mein Geld.
Genau, und das ist übrigens mein absolutes Hauptquartier. Jetzt weißt du auch gleich mal, wo das genau ist. Ne? Das ist fehlt bloß noch, dass er so diesen, wo war das, bei Bang Boom Bang? Oder, nee, bei Knocking on Heaven's Door war das, wo der eine auch Geld will, der Gangster-Typ. Und dann hat er gesagt, ja, wo soll ich denn das Geld hernehmen? Ja, was weiß ich, frag deine Mama oder spiel Lotto. Fehlt bloß noch, der hätte hier sowas gebracht, ne? Aber hat er nicht. Und ach ja, was macht eigentlich Bruce Willis da? Bruce Willis ist war mal so ein Polizeichef und hatte so einen Einsatz geleitet, als ein Überfallkommando eine Schule überfallen hat und in der Sporthalle alles so zusammengepfercht hat und die hatten auch irgendwie was Lösegeld erpresst und wollten jetzt anfangen, alle umzubringen. Und dann hat er relativ in so einer Kurzschlussreaktion hat er irgendwie Leute reingeschickt, die das dann gerade noch so, also es sind natürlich einige zu Schaden gekommen auch, aber ja, die Situation wurde dann halt irgendwie gelöst und daraufhin irgendwann, also die Story, die wir jetzt im Film sehen, die spielt ein bisschen später, er ist mittlerweile, ach nee, der ist dann erst Polizeichef, genau, der war vorher irgendwie so ein, also ein Einheits, so ein Chef von der Einheit, genau, und dann ist er Polizeichef geworden, sowas, ja. Und will auch dann, hat höhere Ambitionen in der Politik und genau. Und er hatte halt die Einheit befehligt, um die es dann auch geht, weil Kevin Dillon war eben in dieser Einheit, die diese Schule gestürmt haben und seine Leute auch und er trommelt diese Leute wieder zusammen, damit sie irgendwie diese 2 Millionen beschaffen. So, was könnte man da tun? Ja, Banküberfall, ja, ist ein bisschen gefährlich. Aber wenn man als geschulte Spezialeinheit vielleicht irgend so ein paar Drogendealer hops nimmt, die viel Geld gebunkert haben, dann könnte man ja auch das machen und das versuchen sie dann halt auch. Und
das ist auch weniger gefährlich als ein Banküberfall.
Naja, das ist denen ihr Bread and Butter, ne? Also das ist denen ihr Geschäft gewesen, ne? Die ganze Zeit solche Dinger hochzunehmen, sowas zu stürmen, da kennen die sich halt aus, ne? So ein SWAT-Team. Mit so Banküberfällen kennen die sich halt nicht so aus und dann nehmen sie halt das Naheliegende und ja, stürmen da halt so ein Drogenhändler und ja, dieser Drogenhändler, den sie da stürmen, der gehört aber nicht zu diesem Kingpin. Also sie nehmen den nämlich sein eigenes Geld weg und bringen ihm das, sondern der gehört wiederum zu jemand anderes, den ich jetzt mal nicht verraten will, der die andere Seite der Stadt kontrolliert und da wird dann halt noch so ein bisschen sowas angezettelt, so dass die sich gegenseitig dann auch alle nicht mehr trauen, die Gangster, die vorher so die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Was jetzt relativ spannend klingt, war eigentlich ziemlich scheiße, muss man sagen. Also auch der Trailer sah ganz gut aus, wie ich ja gestern sehen konnte. Also der ist echt gut geschnitten. Also da könnte man wirklich denken, ist ein cooler Film. Aber
ja, ist aber nicht.
Waren Dialoge aus der Hölle. Also das war ja wirklich, also als Schläferz geht er gut. Ja, da kannst du herrliche, lustige Kommentare dazu bringen. Aber so als coolen Actionfilm. Und ach ja, Frank Grillo hat ja mitgespielt. Der hatte, glaube ich, auch bei diesem, den wir in der Sneak hatten, Sabotage, der wesentlich besser war, mitgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und, ach nee. Kevin Dillon, den ich ja eigentlich mag, der hat hier furchtbar gespielt. Und, also, es war ja.
Es war teilweise einfach frech. Also, das muss man ganz ehrlich sagen, es war teilweise einfach extrem frech. Und Kevin Dillon mit dieser Speckfalte noch und was weiß ich was. Der ging mir richtig auf den Zeiger, weil ich fand, der hat so extrem, also on point daneben gespielt. Wirklich, komplett on point daneben. Und Bruce Willis wirkte einfach nur gelangweilt und genervt. Und der Rest der Crew, ich weiß gar nicht, wo sie die ausgegraben haben.
Also das war wirklich Laienspiel.
Also allein also seine Frau Candace!
Ja, die haben sie, sorry für alle anderen, aber die haben sie wirklich nur nach Aussehen gecastet. Also die, Die
haben halt eine Blondine gebraucht, ne?
Da hatten sie wahrscheinlich.
Klingt
so,
jetzt richtig doof. Also.
Vielleicht hatten sie kein echtes Casting gehabt, sondern hatten nur so Fotos. Hier diese, da gibt es doch diese Fotos, wenn du dich irgendwo bewirbst als Schauspieler oder Schauspielerin oder Model oder sowas, hast du doch so eine Mappe mit so ein paar Fotos drin. Das sah wahrscheinlich ganz gut aus, aber die konnte ja so gut wie gar nicht schauspielern.
Also. Ja, was ich halt richtig, richtig super gut am Anfang fand, wo sie. Da ganz am Anfang die Villa da gestürmt haben mit dem Granatenwerfer. Und dann nehme ich
mit einer Panzerfaust.
Mit einer Panzerfaust.
Also da ist eine Schule.
Wenn wir da reinschießen, das kriegen die nicht mit und bla bla bla.
Da ist eine Schule. Rein. Ja, da ist eine Schule, die haben sich da drin verbarrikadiert und die kommen halt auf die grandiose Idee, die Tür mit der Panzerfaust aufzuschießen. Ja, also ich meine, ich habe.
Da Schüler drin?
Ja, die sind ja da eingepfercht da drin, ja. Aber sie sagen ja, na, das reicht nicht so weit rein, weil da ist noch so ein Gang dazwischen und so. Die haben sich das schon überlegt. Aber ey, ich habe früher sehr gerne so ein Spiel gespielt, das hieß SWAT. Da gab es auch SWAT 1, SWAT, ich glaube bis 3 ging das. Ey, da konntest du halt so eine kleine Bombe, war es nicht. Also du konntest so Schlösser aufsprengen. Ne? Dann hast du an das Schloss dran gemacht, dann gedrückt, dann ist das so rausgeflogen. Ne? Und die schießen einfach mal mit einem Panzerfaust da drauf, ne? Da siehst du wirklich, da fliegt das halbe Gebäude in die Luft, ne? Also da ist so eine obere Etage noch, da haut's die Fenster raus, es explodiert alles wieder, nackte Humiplaza damals. Weißt du, und du weißt, da unten drin sind Schüler.
Fuck. Ja, und aber sie wollten ja lautlos da rein.
Ja,
vor allem sie rennen da rein mit ihren Standard M4s. Also das war so schlecht, also die M4 A1 im Standard-Ding, wo du oben nur den Tragegriff noch drauf hast. Ich weiß gar nicht, ob vorne wenigstens noch die Kimme drauf. Also total lächerlich. Jede Spezialeinheit hat wenigstens irgendwie ein Nachtvisier oder noch ein gescheites Visier oben drauf, wenn man sowas bei Nacht macht. Nein, oben schön den Tragegriff draufgelassen, schön das Standardgerät. Ach, hier wird schon keinem auffallen. Das war komplett lächerlich. Also wirklich, die ganze Mission da war komplett lächerlich mit, hey, oh, wir sprengen das weg und 9 Monate später weiß keiner mehr davon. Oder wie viele Monate später? Keine Ahnung. Das ist alles schon wieder in Vergessenheit geraten. Haha, und boah.
Hey.
Es war so mies. Es war wirklich so, so unterirdisch. Und dann diese Dialoge dazu. Die waren teilweise einfach eine Frechheit.
Schlechtester Schauspieler, Schauspielerin von dem Film, was würdest du sagen?
Schlechteste Schauspielerin?
Nee, also Schauspieler oder Schauspielerin, was würdest du sagen?
Naja, also Brooke Butler war schon ganz schön weit vorne dabei.
Okay, ich habe einen Favoriten. Aber das ist der Bruder von Kevin Dillon, also der den Bruder spielt.
Ich wollte gerade sagen, Gianni Capaldi als Tim Connolly, der war ja, also das war...
Also da habe ich auch gedacht, was geht denn jetzt? Also
wobei Frank Grillo als Captain Bryce Mason war auch relativ mies. Also,
aber der hat schon, wenigstens eine natürliche Coolness, dass der schon so ein bisschen was mitbringt. Ja, also das,
aber trotzdem, allein dieses, oh, boah, ich fahre jetzt mit meinem Auto auf die Straßensperre zu.
Ah ja, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Das würde ich aber eher so der Regie anlasten so und diesem Drehbuch. Das war wirklich Banane, also...
Das war ganz arg schlimm. Also wie gesagt, es war ganz arg schlimm. Und dann diese übertriebenen Schusswechselszenen, was da rausgehauen, ich weiß gar nicht, mit was für Munition die geschossen haben. Ich glaube, die haben mit Feuerspurmunition geschossen.
Also, muss man haben.
Fum, 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 fum. Also in farbenfroh mit Feuer, da hätte ich, was weiß ich, da hätte ich ein Lagerfeuer entzünden können, so wie die da rumgeballert haben. Ey, eine Frechheit,
vor allem, wenn du mich fragst. Für mich war der Kontrast jetzt auch gerade sehr stark, weil ich habe ja letztens Ambulance gesehen und da ist so ein Shootout auf offener Straße und der ist richtig gut inszeniert. Da stimmt alles, da stimmen die Geräusche von den Waffen, da stimmt der Munitionstyp, die Aufmunitionierung, da alles. Die taktische Ausrichtung stimmt, was du weißt genau, wer wo ist und nicht der eine ist plötzlich da. Und hier, das war unmöglich, wo die dann diesen Shootout auf der Straße haben, auf der offenen Straße, da stellen die sich wirklich, also mitten auf die Straße teilweise und feuern da rum wie die Helden, also ohne Deckung zu nehmen. Hast du oder
gesehen, ja. Aber das Geilste fand ich dann, wo sie, also mit das Geilste war dann, wo sie sich in der Bank verkrochen haben und dann draußen die Polizei kommt und du 3 oder 4 Mal die Szene siehst, von der Polizistin, wie sie am Auto steht und ballert. Also sie steht hinter der Motorhaube offen da und schießt einfach raus. Und das siehst du einmal und dann rennen noch Leute drumherum. Und kurz drauf siehst du die gleiche Szene einfach nochmal und nochmal.
Noch nicht mal ein anderer Winkel, dass er irgendwas. Das war einfach dieselbe Szene.
Genau das gleiche nochmal. Das ist
so
dumm.
Die stand auch. Ja auch so dämlich da, so mitten. Also, ich weiß schon gar nicht mehr, warum die in der Bank waren. Stimmt, da, die waren in der
Bank. Die haben sich zurückgezogen.
Ja.
Weil die mussten jetzt sicher zurückziehen, damit sie auch ehrenvoll da drin sterben können. Also die meisten.
Ja, also, puh.
Also, Frechheit teilweise.
Ich habe gesehen, was da hier der Kingpin der Schauspieler, der heißt nur Leon. Der hat gar keinen anderen Namen, der heißt nur Leon.
Leon wahrscheinlich.
Leon.
Also ich war mal so frei und habe mal in der Gloria Sneak Stuttgart Facebook-Gruppe nachgeschaut, wo ja gewertet werden konnte für den Film. Und es gibt genau eine Person, die hat ihm 5 Punkte gegeben und alle anderen liegen drunter.
Schade, dass man es nicht mehr sehen kann, welche Pfeifen das
waren. Doch, man kann es sehen, ich habe es rausgefunden.
Okay.
Ich habe rausgefunden, wie man das an sich anzeigen lassen kann. Ich sehe zum Beispiel, dass du 3 Punkte gegeben hast, Erik.
Ja, wobei jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich glaube, ich gehe mal noch
musst
ein Stück
du das
runter.
Ändern?
Ich gehe mal auf 2. Das ist schon.
Ja, der Chris hat auch
so viel. Ich habe keine 2 gegeben.
Das ist schon.
Doch, du hast 2 gegeben.
Nein, ich habe 1
gegeben. So 1 bis 2. Ah, okay.
Ich habe ja ein bisschen Mut zum Trash. Also ich, aber das war mir einfach. Der nimmt sich auch zu ernst, der Film.
Das und ist es ja. Der nimmt sich übel ernst. Ja, das ist hier so. Dämlich.
Und das Beste ist ja, ach genau, wir haben uns ja so kaputt gelacht. Da beginnt dann dieses Ultimatum, was da gestellt wird. Da wird eine Uhr eingeblendet, wie bei 24 seinerzeit. Ja. Ding, 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 da ticken die Sekunden runter. Ne? Und dann siehst du lauter Füllersequenzen. Ach, da setzt man sich erstmal hin und trinkt mal ein Bierchen, ne? Und so. Und
ja,
labert.
Und ich muss da noch rein und ich muss noch kacken oder sowas.
Ach ja, ich muss da noch. Ach Mensch, ich muss auch noch die Wäsche aufhängen hier, bevor ich hier meine Freundin aus den Fängen des Kingpins rette, die getötet wird um 18 Uhr oder wann. Also, wenn sie schon so eine treibende Story da konstruieren, wo es um Zeit geht und dann auch noch die 24-Gedächtnisuhr einblenden, ja. Dann sollten sie wenigstens da auch ein bisschen Zeitdruck reinbringen in die Story, dass man sagt, okay, jetzt wird hier durchgehetzt, jetzt kommt es drauf. Du, ach nein, ach, da muss man sich mit seinem Bruder erstmal noch eine Runde kloppen und man weiß ja dann sowieso, dass sie sich wieder zusammenfinden und ja, dann wenn die sich alle zusammenfinden, da werden erstmal alte Storys, Kamellen ausgetauscht da.
Ja. Und wie schnell die aber dann auch, als es dann hieß so, ja, okay, ich rufe die Truppe zusammen. Aus allen Teilen des Landes waren die innerhalb von 5 Minuten da. Ah, das fand ich auch beeindruckend. Also inklusive der Shooting Range in Texas und was weiß ich wo. Das war schon beeindruckend, wie schnell da die Leute da sind und wie schnell Equipment auch da war. Und
Equipment hatte der eine im Kofferraum. Wir sind in Amerika, da gibt es Leute, die haben viel.
Stimmt, wie konnte ich das vergessen? Das tut mir sehr leid.
Da haben Leute viel, ey.
Oh, Katastrophe. Also ich habe ja gerade meine Wertung schon gegeben mit einem von 10.
Die Verfolgungsjagd, nochmal darauf zurückzukommen, die hatte die Dynamik von, was war das bei Mandalorian, 3. Staffel da, diese Wobei, ich glaube, die bei Mandalorian war schneller. Gefühlt.
Das soll was heißen.
Hat mich ein bisschen erinnert an die nackte Kanone 33 1/3, wo der Mann von der Dampfwalze überfahren wird, die so ganz langsam fährt und er so aus 10 Metern Entfernung, nein, schreit er so, weißt du, in die Dampfwalze, duck, 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 und er so, nein.
Ja, aber das ist doch lustig, aber das ist ja also.
Ja, so ungefähr war das hier auch, diese Brisanz bei den Verfolgungsjagden, ne? Aber Vorsicht, hey, hey, hey. Achtung, Warnung da draußen. Der Trailer sieht gut aus. Ich durfte ihn gestern im Kino sehen und der sieht gut aus. Der ist gut geschnitten, da sind gute Lines drin, was so ein bisschen an gute alte 80er Jahre, 90er Jahre handgemachte Action erinnert. Vorsicht, absolute Vorsicht hier. Also von mir 2 Punkte, vom Chris 1 Punkt. Und der Rest des Sneak-Publikums stimmt uns da ausnahmsweise mal zu, sonst gibt es da immer so Ausreißer drin, die den irgendwie super fanden oder so. Hier gar nicht, ne? Also das spielt sich alles im Muss-man-nicht-sehen-Bereich ab. Also Direct-to-Video wäre noch okay, da kann man wenigstens stehen lassen und muss nicht gucken.
Ja, aber, vor allem, weil es Video nicht mehr wirklich so gibt, Videokassetten, deswegen wäre das perfekt.
Ja, nee, ich meine, Video meine ich ja auch Streaming oder so, weißt du, da, wir haben ja auf Netflix, da gibt es ja so viel Zeug, was die da lizenzieren, was irgendwie billig ist und ein bisschen knallt. Ja, wie ist das, Six Underground und so ein Zeug da. Naja, okay, mach mal Hoffnung hier, wie sieht's denn morgen aus? Was kommt da?
Der Tipp für morgen lautet Zuwachs mal anders und es gibt keine Tipps.
Hat sich noch keiner Gedanken gemacht. Mensch.
Danke, Erik. Nee.
Sogar ja, ich nicht.
Ich bin nicht nur der Einzige, der hier was sagen kann.
Ja, ich wollte tatsächlich gucken, hab's aber dann irgendwie vergessen.
Okay, dann mach ich das jetzt und mal live hier. Wo Zuwachs mal anders. Wo kommt da eventuell jemand dazu?
Klingt nach, irgendjemand kommt irgendwie in die Familie dazu oder in die Gruppe dazu und der ist seltsam.
Das könnte sein, ja. Ich scrolle hier mal so schnell
vielleicht
durch.
Irgendeine komische Adoption oder irgendein Tierfilm, wo mal statt einem Hund, weiß ich nicht, ein Wildschwein adoptiert wird oder so.
Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ich habe den Tipp mitgemacht. Ich weiß,
wahrscheinlich lacht sich der Chris gerade ein ins Fäustchen von dem, was ich da so erzähle.
Ich lache mir immer ein ins Fäustchen, wenn ihr redet.
Bestimmt wohl.
Ich tippe mal jetzt hier live 4 Wände für 2. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber es könnte sein, dass es darum geht, dass irgendjemand jemand aufnimmt in die 4 Wände oder so. Damit hier wenigstens was gesagt wird. Okay. Und ich habe noch einen Kinofilm gesehen, den habe ich ja schon anfangs erwähnt. Ich habe mir gestern mal Top Gun Maverick angeguckt, schön im Gloria 1. In unserem Sneak-Kino habe ich schon mal den Sitz ein bisschen warm gesessen für morgen. Und 18.15 Uhr ist sehr kuriose Kinozeit, finde ich irgendwie. Aber ist auch wieder schön, weil da hat man noch ein bisschen was dann vom Abend. Ne? Da ist es dann nicht ganz so spät. So, also Top Gun Maverick. Ihr kennt alle, denke ich mal, den alten Top Gun-Film, oder? So, also der endet ja dann damit, dass Tom Cruise alias Maverick selbst irgendwie zum Ausbilder da wird in dieser Top Gun Schule. Und jetzt sind wir natürlich hier wieder, jetzt springen wir natürlich hier etliche Jahre vor, also wir springen quasi auch in Echtzeit die Zeit nach vorne. Und Tom Cruise ist mittlerweile Testpilot. Er testet halt so neue Flugzeuge und da wollen sie jetzt auch bei dem einen Flugzeug Mach 10 erreichen und während dieser Testflüge bekommt er dann aber auch den Auftrag von seinem alten Kumpanen und Cockpit Wingman hier, Iceman, gespielt von Val Kilmer, der lässt ihn versetzen wieder zurück an die Top Gun Schule, denn mittlerweile hat man angefangen, sehr viel, was Luftfahrt angeht, im Bereich unbemannte Drohnen zu machen. Aber jetzt gibt es hier eine ganz spezielle Mission, wo in einem Schurkenstaat eine unterirdische Atomanlage gebaut wird und die sollen sie rechtzeitig vorher bombardieren, bevor das richtig losgeht, bevor da das Uran geliefert wird und dann alles verstrahlt werden würde. Und diese Anlage ist heftigst bewacht mit Bodenluftraketen und da gibt es so eine Art Canyon vorher und wenn man durch diesen Canyon fliegt, kann man halt unter dem Radar durchfliegen, dann können die einen nicht orten und das ist aber ein sehr heftiger Parcours, hat ein bisschen erinnert bei Star Wars, wenn die da durch diesen Kanal durchfliegen, bevor sie dann das in die Lüftungsschacht einwerfen, eigentlich exakt das, ja, also das, aber halt hier mit Flugzeugen und ja, Maverick soll die jungen Piloten dafür, für diese Situation ausbilden, die ja nun überhaupt noch nie irgendwie in Kampfhandlungen waren oder im Krieg waren oder irgendwas und die noch alle relativ grün sind. Die sind zwar die besten Piloten ihrer jeweiligen Einheit und sind dahin entsandt worden, aber sie sind halt wirklich, was das angeht, noch sehr neu. Also und Maverick ist halt der Einzige, der noch ein paar Abschüsse in Kampfhandlungen vorzuweisen hat, weil ja Amerika nicht so oft in irgendwelchen Luftkriegen jetzt verwickelt war in den letzten Jahren. Und er soll ihnen das halt beibringen auch. Zumal nachdem diese Mission erfolgreich abgeschlossen ist, nachdem das die Bombe zur Explosion gebracht worden ist, sind sie halt mehr oder weniger auf sich allein gestellt, weil dann werden halt die Bodenluftraketen sie dann doch erfassen, weil sie dann aufsteigen müssen aus diesem Tal. Und dann werden auch feindliche Jäger, die um einiges besser sind als ihre eigenen, sie natürlich jagen. Und die ganze Mission wird mit alten F-18 geflogen von denen. Da habe ich mich schon mal ein bisschen gefragt, warum haben die keine neuen? genommen, also die vielleicht den anderen ebenbürtig wären, weil da wurde immer gesagt, Generation 5 haben die anderen und sie haben nur die alten F-18. Aber gut, er kommt halt wieder zurück an den alten Standort, wo er früher war, wo auch der erste Film spielt. Da ist die Kneipe noch da, Jennifer Connelly ist die Barkeeperin dort und da sind auch einige Cameos von dem alten Film dabei. Und ja, vielleicht muss ich noch kurz erwähnen, dass der Regisseur von dem Film ist Joseph Kosinski und der hat ja einen meiner Lieblingsfilme gemacht, nämlich Tron Legacy, wo er es ja auch sehr, sehr gut verstanden hat, den Geist des alten Tron-Films, der ja auch so aus den 80er Jahren ist, wieder in die aktuelle Zeit zu transportieren, ohne dass er, ja, dass er irgendwie die Fans verstört oder irgendwas Komisches macht, was da nicht reinpasst oder sowas. Das hat er damals bei Tron Legacy bewiesen und das hat er jetzt hier bei Top Gun Maverick auch extrem gut bewiesen. Die Luftszenen, die sind der Wahnsinn. Also man sitzt da im Kino und das ist auch ein Film, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr vielleicht nicht oft ins Kino geht und sagt, ja, ich kann die meisten Sachen, ich habe einen großen Fernseher zu Hause und ich gucke vielleicht nur die Marvel-Sachen mal an, weil die auf der großen Leinwand gut kommen oder irgendwelche anderen Weltraum-Sachen, Star Wars oder so. Ich würde euch den Film auf jeden Fall auch empfehlen, weil der auf der großen Leinwand, das ist einfach der Hammer, wie das aussieht. Das ist so gut gemacht, es ist so gut gedreht. Ich hatte so viel Spaß bei dem Film und es hat auch einen wahnsinnig geilen Soundtrack. Ist natürlich am Schluss kommt dieses Lied von Lady Gaga, das hat mir nicht ganz so gefallen. Aber der restliche Soundtrack besteht halt auch aus sehr vielen geilen Songs. Da ist was von David Bowie dabei und ach, so viele coole Songs. Und in dieser Truppe von neuen Leuten ist zum Beispiel Miles Teller mit dabei, den wir auch als sehr guten Schauspieler kennen aus diversen Filmen, Whiplash, glaube ich, und so. Und die ganze Crew, also die neuen Leute, die haben jetzt nicht solche dämlichen Lines bekommen, wie jetzt hier bei A Day to Die oder wie bei manchen anderen stupiden Filmen. Ich hatte letztens mal auf Sky kam der Film Stealth. Gott, war der dämlich, der Flugfilm hier. Heieiei. Und der hier war aber richtig gut. Die Chemie hat gestimmt, die Story hat gepasst, da war jetzt nichts dabei, wo man denkt, um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Und das Ende ist der Hammer. Es war richtig gut. Total Spaß gemacht, der Film. Deswegen gebe ich diesem Film, Achtung, ich gebe 8,5 von 10 Punkten für diesen Film. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich
nicht das ist aber abgehoben, die Wertung.
Ich habe nicht so viel erwartet von dem Film. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, weil der läuft jetzt auch schon eine Weile. Aber nachdem auch so meine Filterbubble da relativ gut gesprochen hat über den Film, habe ich gedacht, ich muss ihn doch mal sehen. Und möchte den auch noch empfehlen an alle Hörerinnen, alle Hörer, die gerne mal ins Kino gehen möchten und richtig einen Film sehen möchten, für den das Kino gemacht ist, für die große Leinwand, wirklich voll ausnutzt. Man denkt, man sitzt im Cockpit. Die sind natürlich alle nicht wirklich geflogen, glaube ich, aber das sieht so gut aus, als wären die alle wirklich und die Szenen, herrlich. Ich habe auch immer gerne Flugsimulator und so gespielt. Oh, herrlich. Toller Film. Toller Film, toller Soundtrack. Gute Darsteller, gutes Skript, ausnahmsweise mal, also nach dem Ausfall am Montag. Und ja, der war ja so gut. Ich habe ja gesagt, wenn der Film scheiße ist, dann muss ich danach noch einen guten Film sehen. Da hätte ich mir direkt danach, 2015, hätte ich mir Jurassic World angeguckt, den neuen. Aber ich war so platt von dem Film. Der hat mir so gut gefallen. Ich bin dann richtig glücklich da nach Hause gegangen. Und ja, deswegen 8,5 von mir. Und wir gucken mal, was Neues anläuft im Kino und was in den Charts ist. Mal gucken, vielleicht hat ja mein Kinoticket was bewirkt.
Kinocharts und Neustarts.
Innenstadtkinos Stuttgart, Platz 5, der kleine Nick auf Schatzsuche.
Der kleine Nick, geil. Entschuldigung. Platz 4 sind fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse.
Platz 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Der jetzt Ende des Monats, waren 10 Tagen, nicht 12 Tagen. Auf Disney Plus schon rauskommt. Jo.
Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, dann den noch im Kino zu sehen, ne? Geht da noch rein. Kino, auch große Leinwand empfohlen.
Auf Platz 2, von 0 auf 2 quasi, Jurassic World, ein neues Zeitalter.
Oh, denn wer ist immer noch auf 1, wo ja meine Kinokarte da nicht unschuldig dran ist? Top ja, Gun.
Du hast ihn auf 1 katapultiert, wegen Top einer Karte mehr.
Gun Maverick, hier übrigens der Kollege da im Kino, der auch mal für dich moderiert hatte, der hat sich auch gefreut, mich zu sehen. Habe ich gesagt, ja, die anderen Pfeifen, die wollten nicht mit hier. Hey. Ja. Genau, also Top Gun Maverick immer noch auf 1, läuft auch noch in einigen Sälen hier und ja, Jurassic World, ich glaube, die zwei werden bald, ich denke mal Ende der Woche, werden die Plätze, denke ich mal, tauschen, weil Top Gun dürfte ja mittlerweile jeder gesehen haben, den es interessiert, und wir schauen mal, was da noch Neues sich da eventuell entgegenstellt an Filmen. Alfons Zitterbacke, nee, bin ich richtig? Nee, Quatsch, ich bin
nee, 7, du bist 7. falsch.
Dann mach du erstmal, ich refresh mal hier.
Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Klamauk-Komödie von den Machern von Sketch History, von Erik Hafner mit Christoph Maria Herbst, Max Giermann, Matthias Matschke und weiteren.
Den hätte ich gerne in der Sneak gesehen. Ich glaube, es wäre ein cooler Sneak-Film. So, okay. Ja, so ein bisschen Klamauk mit ein paar guten deutschen Darstellern oder so. Wäre, glaube ich, ganz gut gekommen. Was auch noch anläuft, da will ich mit meinem Kleinen rein, ist nämlich Lightyear. Die Story über dieses Spielzeug von Toy Story, nämlich Buzz Lightyear, aber die reale Story dahinter, ja, wer war Lightyear, was hat er gemacht, ja, und da sah der Trailer richtig gut aus und auch mit David Bowie Musik im Trailer, ah, muss ich rein.
Dann läuft an Massive Talent, den hatten wir in der Sneak, Action-Komödie mit Nicolas Cage als sich selbst, als Nicolas Motherfucking Cage, der als CIA-Informant einen Drogendealer und Superfan überführen soll, von Tom Gormican mit Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish und weiteren.
Mhm. Aber ich gerade super Fan, also einer von den Rufnamen von Top Gun war Fanboy und einer hieß Coyote. Ja. Was auch noch anläuft, zwischen uns ein Drama um eine alleinerziehende Mutter und ihren am Asperger-Syndrom leidenden Sohn, von Max Frei mit Liv Lisa Fries, Jona Eisenblätter und Ture Lindhardt.
Press Play and Love Again. Ein romantisches Drama, in dem eine junge Frau ihren verstorbenen Freund mittels Zeitreisen dank eines Mixtapes vor seinem Schicksal warnen will. Von Craig Bjorkman mit Clara Rugard, Lewis Pullman, Danny Glover.
Habt ihr den Trailer gesehen davon?
Nein.
Ich habe den gesehen, das sah echt nicht schlecht aus. War so eine Mischung aus Butterfly-Effekt, bloß halt hier ist es halt so ein Mixtape, wo sie sich dann so zurückbeamen kann und in Sachen, die schon mal passiert sind. Und dann passieren halt wirklich witzige und lustige Szenen. Ich hoffe mal, es war nicht alles nur im Trailer. Ich fand ihn echt ganz süß. Also ja, vielleicht mal irgendwie ein Date-Night oder sowas. Mal gucken. Schmetterling im Ohr, ja, den hatte ich in der Sneak Preview gehabt. Über den, Mann, der plötzlich nach und nach so schlechter hören kann und da erstmal in lustige Situationen kommt und später auch ein Hörgerät bekommt und dann werden die lustigen Situationen aber nicht weniger und er verliebt sich dann auch in seine Nachbarin und das ist aber alles nicht so einfach, typisch französische Komödie, sehr schön aber.
Ich habe ein Drama um eine unmögliche Liebe zwischen zwei gänzlich unterschiedlichen Personen mit dem schicken Namen A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe. Von Nicolette Krebitz mit Sophie Reuss, Milan Herms, Udo Kier.
Oh, Udo Kier dabei, geil. Der Typ ist cool. Was könnte denn A beim Alphabet der Liebe sein? A, anmachen. E, entführen. I,
entführen. I, Isolation.
Injektion. O,
keine Ahnung, machen wir weiter.
Ja, okay. Ne, das ist eine Doku. Piano ist eine Wiederaufführung. Stand-up. Was bleibt, wenn alles weg ist? Eine Tragikomödie um einen Stand-up-Comedian, der an Demenz leidet und auf andere Weise als bisher auf der Bühne überzeugen will. Mit Timo Jacobs, Pega Feridoni, Dieter Landuris und weiteren.
Und dann haben wir noch Dark Glasses, ne?
Das
allerdings blinde Angst.
Das Cover sieht aus wie...
In Rom hat ein Serienmörder 3 Prostituierte mit einem Cello-Seil erwürgt. Das letzte Seil des Cellisten ist für Diana Elena Pastorelli bestimmt, einem Luxus-Escort, die in den Hotels der Via Veneto verkehrt. Eines Nachts verfolgt der Wahnsinnige sie mit einem Lieferwagen und rammt sie, sodass sie in ein anderes Auto kracht. Als sie im Krankenhaus erwacht, ist sie in Dunkelheit gehüllt. Die Diagnose ist eindeutig, sie hat den Unfall ihr Augenlicht verloren. Rita, eine junge Frau aus dem Blindenverein, hilft Diana bei den ersten Schritten in der Dunkelheit und in ihrem neuen Leben. In der Zwischenzeit ermittelt die Polizei ohne Erfolg. Doch auch damit ist es nicht getan. Der Cellist muss sein Werk vollenden. Diana, die von dem chinesischen Waisenkind Chin unterstützt wird, what the fuck, kann nur versuchen zu entkommen. Das Katz-und-Maus-Spiel hat gerade erst begonnen.
Klingt nach einem typischen Dario Argento-Film. Also der hat immer solche, wenn ich mich so erinnere, an...
Der ist aber extrem gut bewertet.
Tenebre oder Suspiria. Ja, die sind eigentlich alle ganz gut. Ne? Da ist immer alles Mögliche drin. Oder das Stendhal-Syndrom oder sowas. Das war früher in der Videothek, ging die immer gut. Das Cover erinnert mich bloß an John Carpenters Sie leben mit der Sonnenbrille, wo man dann so die Aliens sieht hier. Ja, na gut, das war es dann so mit den Neustarts der Woche und den Kinocharts. Da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Und wenn es AEOU ist und wir gucken dann mal ins Heimkino, was aber eigentlich gar nicht so richtig Heimkino ist. Eigentlich lief der ja gerade jetzt ganz neu.
Heimkino.
Möchtest du Hassel mal vorstellen? Oder soll ich was sagen? Hassel, Baby.
Hassel auf Netflix ist der abrufbar und das ist ein Film, der nicht auf wahren Begebenheiten beruht. Da habe ich nämlich extra noch mal geschaut. Hassel erzählt die Geschichte von Stanley Sugarman, der wird verkörpert durch Adam Sandler. Und Stanley ist Basketball-Scout. Also in der NBA ist er unterwegs für die Philadelphia 76ers und reist durch die ganze Welt, und um halt eben das nächste Top-Basketball-Talent zu finden. Und der alte Teambesitzer, Rex Merrick, gespielt von Robert Duvall, der da nochmal einen kurzen Auftritt hat, befördert ihn dann allerdings nach einer endlosen Reise oder nach vielen Reisen durch Europa, wo er sich dann auch mal wieder nicht wirklich Talente mitbringen konnte, kommt dann in die schöne Position, dass er sagt, okay, pass auf, du hast jetzt so und so viele Jahre das schon gemacht, ich will deine Ansichten auf dem Trainerstuhl haben, und macht ihn zum Assistant Coach, da wo Stanley Sugarman immer hin wollte. Problem ist dann, dass eben Rex Merrick leider verstirbt und sein Sohn übernimmt. Vince Merrick übernimmt dann, gespielt von Ben Foster. Und die beiden sind sich nicht ganz so grün. Und das lässt Vince Merrick den auch gleich relativ schnell spüren, indem er ihn nach kurzer Zeit vom Assistant Coach wieder degradiert zum Scout. Weil eigentlich will er ihn weghaben aus dem ganzen System, weil er ihn einfach nur nervt. Und so kommt es eben, dass Adam Sandler wieder durch die Welt reisen darf und soll, schon auch da keinen Bock mehr wirklich drauf hat. Seine Frau Teresa, die wird gespielt von Queen Latifah, die hockt dann auch wieder zu Hause, ist dann auch nicht so ganz happy. Die haben zusammen eine Tochter, wo was weiß ich wie viele Geburtstage jetzt auch schon verpasst hat und da ich auch keinen Bock mehr drauf hat. Und so reist er durch Europa, landet dabei auch in Spanien, auf Mallorca ist es, glaube ich sogar, und trifft dort, will er dort eigentlich auch einen Spieler scouten, kommt da allerdings dann nicht, geht dann allerdings doch nicht zu dem Spiel, weil der Spieler verletzt ist. Und dann hieß es so, dieses, ja, warum soll ich mit dem Coach reden, warum soll ich das machen? Also alles so ein bisschen, will ich da gar nicht hin, und geht dann, will dann eigentlich nur in Ruhe ein paar Basketballkörbe werfen, also ein paar Körbe werfen, um ein bisschen runterzukommen, auf andere Gedanken zu kommen, und landet dann bei so einem Street-Basketball-Spiel, wo ihm Bo Cruz aufspielt. Bo Cruz wird gespielt von Juancho Hernan Gomez, und Hernan Gomez ist spanischer Basketballspieler, aktuell bei den Utah Jazz in der NBA, steht er unter Vertrag, also das ist wirklich ein Basketballer. Der ist 2,6 Meter groß.
Das hätte man sonst auch gar nicht so gekonnt, wie was die da machen. Da.
Ja, natürlich. Und er sieht in ihm eben einen absoluten Rohdiamanten und bringt ihn trotz Widerspruch von seinem Team, von Philly, bringt er ihn in die USA, um ihn dort zu trainieren und ihn dort ins Schaufenster für den NBA-Draft zu stellen. Das Ganze ist natürlich ein sehr heikler Weg, weil der Weg von Bo Cruz, Cruz Missile, ist nicht unbedingt der Einfachste. Er verliert relativ schnell die Fassung, wenn man seine Familie angreift und da in solche Richtungen einfach auch geht. Und also, muss dazu sagen, Bo arbeitet halt in Spanien auf dem Bau, hat eine Tochter, lebt bei Mama, die Mutter ist abgehauen und Familienverhältnis also nicht wirklich so großartig. Und ja, es geht dann im Endeffekt darum, ob Stanley es schafft, sich durchzusetzen und Bo Cruz in die NBA zu bringen, und weil er denkt und weil er sagt, hey, der hat absolut das Talent dafür und der hat auch absolut den Hustle da dafür, das zu schaffen. Ob er es schafft und wie es ausgeht, natürlich, das verraten wir jetzt mal nicht. Aber was wir verraten können, ist, dass das ein Film, der, wie ich schon gesagt habe, nicht auf wahren Begebenheiten basiert, aber eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählt von einem Menschen, der, wenn er sich was im Kopf gesetzt hat, das auch allen nochmal zeigen möchte und auch mehr oder weniger sich und der Welt beweisen möchte, dass es gar nicht so falsch ist, dass sein Riecher noch funktioniert. Ob es da wirklich im Endeffekt um Basketball noch groß geht, also das ist so einer meiner großen Kritikpunkte übrigens dabei bei der Sache, weil die NBA kommt extrem gut weg bei der ganzen Sache. Die sind ja, oh, die stehen ja über allem und ist ja ganz aktuell und ganz aktuell und was weiß ich was. Und auch da ist ja nicht alles so Gold, wie es was glänzt. Aber trotzdem, die Frage, wo ich mir gestellt habe, ist, geht es in dem Film um den Sportler, weil es ist halt keine wahre Geschichte, oder geht es um die Geschichte von Adam Sandler selbst? Also verkörpert er sich selbst in der Story mehr? Wenn es so ist, dann macht er das sehr, sehr gut, weil es so ganz arg viele Adam Sandler-typische Szenen einfach sind, wie man sie aus tausenden von seinen Filmen schon einfach kennt. Wenn es unangenehme Situationen gibt, dann einfach dieses verschmitzte Lächeln und trotzdem noch lächeln und trotzdem versuchen, freundlich zu bleiben und nett zu sein. Der Film hat an den richtigen Stellen die Dramatik mit drin, hat an den richtigen Stellen den Humor mit drin, und Adam Sandler kann einfach überzeugen, weil er ist halt nicht der top durchtrainierte, sondern er ist dann auch so ein bisschen älter und schon ein bisschen nicht mehr in Top-Shape einfach, und das sieht man ihm halt auch an, aber er lebt das dann auch, und auch dieser Bart, den er im Gesicht hat, der ist jetzt auch nicht unbedingt der gepflegteste. Und das wirkt alles relativ gut. Also man merkt in dem Film, dass Adam Sandler Basketballfan ist, dass er diesen Sport sehr mag, und das ist auch völlig in Ordnung. Nur im Endeffekt fehlte mir wirklich so ein bisschen was, weil gefühlt gab es das alles schon mal.
Ah, mir hat nicht so viel gefehlt.
Erik wird mir jetzt widersprechen wahrscheinlich.
Ja, wir liegen ja ganz nah beieinander von der Wertung her. Aber mir hat nicht so viel gefehlt wie dir. Ich fand den rundherum gelungen, den Film. Was den Film natürlich auch extrem ausmacht, sind tausende von Cameo-Auftritten aus der Branche. Also da kommt hier mal und da mal und dort mal, und da siehst du da mal irgendwie jemand, der jemand spielt, wo du denkst, hä, Moment mal.
Ja,
also,
Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki.
Ich kenne ja nun Edwards. Von den aktuellen, kenne ich ehrlich gesagt nicht ganz so viele. Ne? Also ja,
Dr.
Aber,
J.
Aber genau.
Charles Barkley.
Aber gerade so die Iverson. Aus den 90ern und so, wo ich richtig viel geguckt habe, wo ich hier dann in der Nacht lief das damals.
Seth Curry.
Wie hieß das damals? Der Sportkanal oder so? Oder wie hieß das? Gab es, glaube ich, und Eurosport. Nee, nicht DSF, da gab es Sportkanal, der hatte so wie so die europäischen Sternchen irgendwie so als Kreis. Na egal, jedenfalls, oh, das fand ich so toll. Und dann halt hier die Geschichte von dem, ja, von ihm halt so, Familienvater, der versucht da irgendwie durchzukommen, und dann sieht er nun mal das Talent und glaubt da dran, und das klappt aber alles nicht so richtig, und er muss da gegen diverse Widrigkeiten. Hat mich sehr oft erinnert an Jerry Maguire zum Beispiel, wo ja Tom Cruise den Footballspieler unter Vertrag nimmt, den einzigen, den er da hat, weil er da rausgeschmissen wurde aus der Firma für die Sportpromotion. Und den an den glaubt und da irgendwie alles umsetzen will. Und hier auch die Musik, ey, die Kameraeinstellung, ey, wie geil war denn bitte, waren denn hier diese ganzen Basketballspiele gedreht? Das war ja der Hammer. Ja,
das war sehr gut gemacht.
Das war der Hammer.
Da kommt die Liebe wieder zum Spiel raus.
Absoluter Wahnsinn. Also, das sah so gut aus, diese ganzen Szenen, auch wenn dann so auf die Personen draufgegangen wurde. Und wenn quasi der eine irgendwie Trash-Talk gemacht hat und du hast dann dem anderen sein Gesicht gesehen, du hast wirklich genau gesehen, dass es ihn jetzt gerade trifft oder was jetzt ist oder wie er das gerade aufnimmt und so. Boah, und das von dem Regisseur, der jetzt noch nicht gerade so eine riesige Vita an Filmen hat, die einen schon mal umgehauen haben, aber das war so gut gedreht und das Drehbuch fand ich auch sehr gut, wie das aufgesetzt war mit den, auch sehr lustig an vielen Stellen, wenn er dann irgendwo in Serbien ist und da ist so ein Typ, der sagt, er ist 22 und hat irgendwie...
ja. Ja, was ich aber auch noch sagen muss, was mir sehr, sehr gut gefallen hat einfach, ist, sie haben aus der Street-Basketball-Szene auch einfach Leute dabei gehabt. Und zwar unter anderem hier den Professor und alles, wer das schon mal gesehen hat, mit der Leute auf dem Court auch Hops nehmen kann. Und weil er einfach flinke Füße und Hände hat und alles. Also das ist schon cool. Und dass sie auch den nicht nur kurz zeigen, sondern da tatsächlich auch dieses, ja, pass mal auf, komm mal mit rein hier. Und der zeigt dir Tricks und dann musst du das machen, dann musst du hier hingehen und dann musst du das machen. Und das ist einfach richtig gut. Das hat mir echt gut gefallen, da das noch mit reinzunehmen. Insgesamt aber muss ich echt sagen, ja, die Story war nichts Neues, das kennt man alles schon irgendwoher.
Ja, aber ich mag das irgendwie, solche Geschichten, wenn so Underdogs dann irgendwie, ja, Rocky ist auch immer noch meiner Lieblingsfilme und so. Ich mag das einfach, wenn das so gut dargestellt ist, wenn dann Leute an sich arbeiten und dann irgendwie was schaffen und so, wenn das schön dargestellt ist und glaubwürdig und so. Und hier hat auch das ganze Drumherum noch mitgestimmt und extreme Empfehlung von mir, hat mich voll umgehauen, hätte ich nicht so gut erwartet, deswegen... Von mir 9.
Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also,
definitiv. Netflix.
Ich will auch gar nicht sagen, dass man es nicht anschauen sollte. Also, es ist, wie gesagt, hat so ab und zu seine Schwächen
und,
drin.
Und im Original gucken am besten. Am besten im Original gucken, weil der fährt ja viel durch die Welt und redet mit Leuten. Das klingt so gut. Ne? Ich hatte es erst auf Deutsch und dann ist er irgendwie um die Welt gefahren und die klangen irgendwie alle gleich. Wir haben alle Deutsch gesprochen, klar. Und im Original hörst du dann aber, wie gebrochen das teilweise ist und so. Das haben sie in der deutschen Synchro ein bisschen glatt gebügelt. Ja, dann habe ich es auf Englisch gelassen und herrlich. Herrlich. Auch dann, wenn sie irgendwelche Witze mit Spanisch machen und so, wo er dann auch so Spanisch lernt und so, das kommt da auch nicht mal viel besser rüber. Ja, also von mir 9 Punkte für Hustle, eine absolute Empfehlung und ich würde mich sehr freuen, auch wenn der Film jetzt etwas früh läuft für das Oscar-Rennen nächstes Jahr, wenn Adam Sandler da berücksichtigt wird, weil diese Tiefe, die der hier reingebracht hat und gerade solche Sportdramen, die kommen eigentlich immer ganz gut an bei der Academy. Ich hoffe, er kriegt eine Nominierung dafür, auch wenn bis dahin wahrscheinlich noch 1000 andere gute Filme kommen mit anderen Darstellern, die es verdient haben. Aber wäre schön, wenn er mit berücksichtigt wird, mit einer Nominierung wenigstens.
Ja, definitiv bin ich bei dir. Also verdient hätte er es auf jeden Fall. Ich gebe ihm 8 Punkte, weil wie gesagt, coole Idee, cool umgesetzt, bisschen Schwächen, Abzüge in der Story, weil man halt doch irgendwie einem bekannt vorkam. Aber trotzdem sehr cool, auf jeden Fall anschauen.
Vielleicht auch noch irgendwie Nominierung für einen Schnitt. Schnitt fand ich auch extrem gut. Also hat richtig Spaß gemacht, das manchmal zu sehen, die Einstellungen und so. Und war auch teilweise sehr lustig an manchen Stellen. Ne? Okay, News und Trailer habe ich hier auf der Liste. Mal gucken, was das ist. Bin ich sehr gespannt.
News.
Chris, was ist das?
Ich habe einen Trailer mitgebracht. Und zwar den Trailer von Black Adam. Okay. also Black Adam von DC Comics. Und Black Adam ist
das nicht mit The Rock oder so? War das nicht?
Ja, genau, mit Dwayne Johnson und deswegen habe ich darauf eigentlich schon relativ Bock. Wobei, es wirkt teilweise, wenn man sich's anschaut, wirkt es tatsächlich sehr von Marvel geklaut in manchen Sachen.
Nicht überraschend.
Black Adam, für die Geschichte nicht kennen, sein Sohn opfert sich für ihn und deswegen beginnt er einen Rachefeldzug gegen alle und man weiß nie so genau, ist er jetzt der Gute oder ist er der Böse. Aber es wirkt total cool. Es wirkt auf jeden Fall sehr, ich sehe gerade hier sogar, dass manche Szenen komplett von Iron Man geklaut sind. Und schlimm von Iron Man geklaut sind. Aber es trotzdem, es wirkt sehr, sehr cool, was sie da auf die Beine stellen. Und es wirkt halt auch mit dem Humor von Dwayne Johnson mit rein. Und das kann einem solchen Film, glaube ich, ganz gut tun. Also ich kann mir vorstellen, dass der relativ brachial wird, der Streifen. Der Trailer gibt es zumindest her. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen? Pierce Brosnan ist auch dabei.
Bei mir läuft er gerade ohne Ton hier. Da ist ein Vogelmann dabei, den kenne ich aus Rick and Morty.
Birdman.
Ich kenne Birdman woanders her.
Ja, aber also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall mal reinschauen. Und
ich würde ihn, glaube ich, nur sehen, weil es The Rock ist, nicht weil es DC ist. Und ich mag The Rock einfach.
Eben. Das ist der Punkt. Ich mag halt The Rock auch. Und jetzt mal gucken, was dabei rumkommt.
Das ist gerade eine lustige Szene hier gewesen im Trailer. Ja, ich verlinke mal den Trailer mit und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr dann auf kinocast.net geht und da mal draufklickt. Und dann machen wir mal mit Serien weiter. Achso, warte mal, wenn wir einmal bei Trailer sind, halt, machen wir noch nicht mit Serien weiter. Ich wollte ja noch erzählen, was wir noch so für Trailer gesehen haben. Also, der erste Trailer bei vor Top Gun war Mission Impossible Dead Reckoning. Und der sieht saugeil aus.
Noch ein Mission Impossible.
Der sieht richtig gut aus. Die haben den ja gedreht während Corona-Lockdown teilweise. Und da waren die, also siehst du im Trailer schon so Szenen, wo die zum Beispiel auf dem Markusplatz waren oder an so Stellen, die normalerweise total belebt sind. War völlig leer. Ich bin mal gespannt, wie sie das einflechten in den Film, dass da vielleicht irgendwas passiert ist, dass die Leute alle nicht mehr da sind oder irgendwas. Mal schauen. Ja, dann wie gesagt, A Day to Die. Dann, Trailer gesehen im Kino, Bullet Train mit Dings hier, Brad Pitt, der in diesem Schnellzug fährt in Japan, in diesem Bullet Train. Und der sieht so gut aus, der Trailer. Hallo, ich habe den, glaube ich, jetzt gefühlt zum ersten Mal gesehen. Vorher gab es ja nur so einen Teaser. Ey, der sieht da so spaßig aus, wo alle auf der Jagd sind hinter irgendeinem Koffer, der da irgendwie in dem Bullet Train ist. Und da gibt es so verschiedene Leute. Und das sieht so geil aus. Ist ja auch vom Regisseur von Deadpool 2. Und da ist auch dieser Humor drin und er macht einfach voll Spaß. Die erste Szene im Trailer, da sitzt Brad Pitt so einem Typen gegenüber und er will gerade was sagen. Er sagt, psch, das ist hier das Ruheabteil und so, weißt du. Und dann kloppen die sich und jedes Mal, wenn so unterm Tisch, weißt du, so in die Eier treten und dem anderen irgendwie die Finger einklemmen und jedes Mal, wenn einer schreien will, hält der andere ihm im Mund so, psch, Ruheabteil. So, das sah so geil aus. Ja, also Kino war da voll dabei bei Bullet Train. Also so vom Trailer-Indikator her würde ich sagen, Bullet Train kam am allerbesten an. Mission Impossible so Platz 2. Dann kam Avatar 2, der Trailer. Da waren alle ruhig irgendwie. Das ist ja auch nichts für mich. Also. Und dann natürlich, ich habe es euch auch geschrieben, Thor 3. Also hier, wie heißt das? Thor, der neue Film. Wie ist der komplette
Love
Titel?
Love and Thunder.
Love and Thunder war es, genau. Ach, den könnte ich immer wieder sehen. Ey. Ich würde mich so freuen, wenn der vor der Sneak einfach jede Woche läuft, bis der kommt. Es ist ja so geil mit der ganzen Roses-Musik. Und dann so schön volle Kanne im Kino hier. Ah, und die große Leinwand und der Spaß. Ach, geil, geil, geil. So, das waren meine Trailer von gestern. Und jetzt geht's weiter mit Serien. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen kürzer fassen, glaube ich. Sonst wird es echt lang hier.
Serien.
How I Met Your Father. Erzählt mal, wie habt ihr den Vater getroffen?
Wer kennt's nicht, das Intro von How I Met Your Father? Also, How I Met Your Father ist die Weitererzählung, Neuauflage, andere Generation von How I Met Your Mother, einer Serie, die ich sehr, sehr geliebt habe und immer noch sehr liebe, weil sie einfach tolle Charaktere, liebevolle Charaktere mitgebracht hat, wo man sich, zumindest ich teilweise auch selbst wiedererkannt hat. Und jetzt ist es so, jetzt wird eben How I Met Your Father jetzt erzählt, Kim Cattrall als im Jahr 2050 ihrem Sohn, den man nicht sieht, die Geschichte, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Und Es geht in der Hauptrolle und in der Hauptsache um Hilary Duff, die eben die Sophie spielt, mit ihrer besten Freundin in New York lebt. Die lernen andere nochmal kennen. Daraus entsteht in 0, nichts schon beim ersten Aufeinandertreffen bei der Uberfahrt eine Freundschaft. Und genauso holprig, wie ich es gerade erzähle, so ist auch die Serie. Ich finde, ich habe jetzt 4 Folgen von den 10 Folgen gesehen und ich finde es nicht so gut, muss ich sagen. Also,
der einzig gute Charakter ist der Engländer, ne?
Nee, das ist der geht mir am meisten auf den Sack.
Welcher ist das?
Wer ist das?
Der, ich habe nur die erste Folge geguckt
Der neue Freund von ihrer Mitbewohnerin da. Ah. Der quasi seine royalen Verbindungen abgetrennt hat, um jetzt mit seiner großen Liebe da in New York zusammen zu leben und dem alles irgendwie New York so seltsam vorkommt und so, der irgendwie ein bisschen sozial gestört ist.
Höre ich daraus, Erik, dass du es auch geguckt hast?
Ich habe es auch geguckt, ja. Ich habe aber nur, glaube ich, zwei oder drei Folgen geguckt.
Ja, aber also wirklich, ich fand's wirklich teilweise frech, weil schlecht gemacht und ziemlich geklaut auch. Und also, ist anders anfangen. Bei How I Met Your Mother, die Schauspieler, wo da mitgespielt haben, ja, wer kannte die groß schon? Also Josh Randall,
Hilary Duff kannte den schon.
Ja, Hilary Duff kennt, glaube ich, jeder. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon so ein also vielleicht Jason Segel, dass man den schon kannte.
Ja, den kannte man schon.
Neil Patrick Harris kannte man auch irgendwie, ja.
Die eine aus American Pie, die kannte man auch.
Ja,
also eigentlich kann ich mir alle, was willst du jetzt? Was jetzt
ja, man kann sich schon alle.
Mein Punkt nee, also ist, Barney kannte ich nicht und auch Robin kannte ich nicht vorher.
Natürlich kanntest du Neil Patrick Harris, Doogie Howser.
Ich kannte den vorher nicht.
Dann ab auf die stille Treppe mit dir.
Ich bin halt auch in einer anderen Generation.
Das stimmt. Ist egal. Wir haben gesagt, wir machen es schnell. Also ich finde es ziemlich anstrengend, die Serie, weil es wird versucht, den Charme zu klauen oder an den Charme von How I Met Your Mother ranzukommen. Und das gelingt überhaupt gar nicht, meiner Meinung nach. Es wird so alles Mögliche reingequetscht mit, ja, das ist meine adoptierte Schwester aus Vietnam und die ist lesbisch. Okay, wir haben also das haben wir mit drin, dann haben wir den Engländer mit drin.
Ja, so auf Krampf divers, ne? So, ja.
Also wirklich auf Krampf divers. Und das finde ich völlig unnötig, weil du könntest das so schön und so einfach machen. Also ein Kumpel von mir hat gemeint, ja, es ist halt jetzt eine andere Generation mit den Leuten mit Anfang 30 und so. Und dass man auch mal sieht, wie da jetzt die Welt tickt, so wie es halt bei uns damals mit How I Met Your Mother war. Nur, ich finde es komplett seltsam. Also der eine auch mit seiner Bar. Oh, er besitzt schon eine Bar. Wir haben irgendwie schon ein Setting gefunden. Und dem seine Verlobte arbeitet als Ärztin in Los Angeles und kennengelernt haben sie sich beim Medizinstudium und er hat jetzt eine Bar und sie arbeitet in Los Angeles und er fliegt am selben Abend noch von New York nach Los Angeles, um Hallo zu sagen. Also selbst ich weiß, dass das mehr wie eine Stunde Flug ist.
Sie besucht ihn doch. Will er ihr doch einen Heiratsantrag machen. Oder?
Naja, nee, hat er doch. Da geht es um die Sextoys.
Ach so, das ist später dann, okay, das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, das ist erst später.
Okay.
Genau,
das wollte ich sagen. Naja, Sextoys, da hast du was gebracht. Also ich fand ja, How I Met Your Mother war immer ein bisschen zu brav. Ja? Hier ist es schon sehr schlüpfrig teilweise, wobei das auch so ist, wo man denkt so, den Joke hättest du jetzt gerade an der Stelle nicht gebraucht, weil den hast du schon aus der Ferne kommen sehen, den Joke irgendwie teilweise.
Also wenn du allein an Valentina denkst, an Franisha Razor, ich glaube in Folge 4 rennt sie das erste Mal nicht nur eigentlich in Unterwäsche bekleidet oder sowas rum, sondern hat tatsächlich mal was anderes an. Wo ich auch schon denke, so, ja, okay, wir haben es kapiert, dass sie einen netten Körper hat, für den sie gerne zur Schau stellt. Aber, und jetzt kommt ein Riesen-Aber, wo ich ein Riesenproblem damit habe. Christopher Lowell als Jesse. Und Christopher Lowell finde ich eher, ja, weiß nicht, werd ich nicht so warm damit mit ihm als Schauspieler, aber das ist nicht so schlimm, sowas passiert. Aber was mich extrem nervt, ist, der hat die Synchro-Stimme von Howard Wolowitz. Und wenn du das einmal gehört hast und der einfach die ganze Zeit nur einmal kurz nicht hinguckst und hörst dann die Stimme und denkst, hä, warum spielt Wolowitz jetzt damit? Und dann steht der da und es ist alles gesagt, dann ist es vorbei. Also, das tut mir wirklich leid. Das war für mich der endgültige Killer gerade. Es ist mal ganz nett anzuschauen. Also, ich werde es wahrscheinlich auch die 10 Folgen durchschauen. Aber es ist jetzt nicht so was, wo ich sage, hey, das kann man richtig wegsuchten und das wird epische und legendäre. Moment, gleich kommt das Legend. Wait for it. Dairy Moments geben, wie bei How I Met Your Mother. Bei How I Met Your Mother, muss ich sagen, saß ich dran, war teilweise zutiefst betroffen bei manchen Szenen, wo mir einfach auch das Herz mitgebrochen ist, weil es einfach so cool geschauspielert war, war es lustigerweise die meisten Szenen mit Marshall immer.
Und dann gab es auch so lustige Szenen. Boah, da sind mir manchmal später noch welche eingefallen, da habe ich mich nochmal kaputt gelacht, wo mir das wieder in den Sinn
bei
kam.
Bei How I Met Your Mother.
Ja, ja. Boah, ja, da gab es so lustige Sachen. Und ja, also hier,
eben.
Die, bei mir sind die 2, 3 Folgen, ich weiß gar nicht, 3 habe ich glaube ich, verstrichen. Ich habe nicht einmal irgendwie richtig gelacht oder sowas, ja, dann.
Ja, schwierig. Kate, du hast auch die erste Folge geguckt, aber nicht zu Ende, ne?
Ich habe nicht mal die erste Folge zu Ende geguckt, weil ich es einfach nur dämlich finde. Mhm. Es ist eine plumpe Einführung der Charaktere. Ich sage nur die Szene in dem Uber-Auto. Was für ein Bullshit. Also ich mag ja Hilary Duff und ich finde es ja auch in Ordnung, dass man für die neue Generation die ein oder andere Serie ähnlich wieder aufzieht. Aber das wäre wie wenn du plötzlich Friends wieder aufleben lässt. Das ist einfach albern. Und dann diese künstlich eingesetzten Lacher aus dem Publikum. Nee, also ich fand es einfach nur plump und blöd und die auf, wie der Erik schon gesagt hat, auf Teufel komm raus, auf divers ausgelegt. Und zwar auch sehr plump. Deswegen, ich habe die erste Folge nicht mal zu Ende geguckt und ich werde auch nicht weiter gucken. Interessiert mich null.
Wenn sie ein bisschen mutiger gewesen wären, hätten sie ja gesagt, okay, da ist jetzt, was weiß ich, eine Frau, How I Met My Wife oder sowas, ja. Dann wäre das Setting ganz anders gewesen, andere Zielgruppe und so weiter, wäre auch ganz nett gewesen. Ja, aber nicht so, na.
Ich bin ja gespannt, weil in der 10. Folge, Achtung Spoiler, soll wohl Kobe Smulders einen Auftritt haben als Robin.
Ja, das sieht man hier bei der IMDb schon. Genau.
Ah, okay.
Ja, genau. Deswegen, naja.
Aber
ich weiß nicht,
es ist nicht dasselbe.
Ich empfehle,
es kommt nicht an den Charme ran.
Weil du sagst, von wegen Synchronstimme, ich empfehle gerade US-Comedy immer im Original zu gucken. Das ist so viel besser. Jetzt nicht nur einfach Original, immer hier, immer Original gucken, sondern nee, aber gerade bei Comedy ist wirklich sehr empfehlenswert. Okay, gut, so, How I Met Your Father, also von mir auch sehr durchwachsen. Weiß auch nicht, ich habe es gesehen, weil ich war da gerade hier bei Disney drin, weil da Miss Marvel, dann war ja das andere da mit dabei. Und genau, Miss Marvel, wie fand man denn das?
Fanden wir, glaube ich, alle ganz gut.
Ich habe ja in unserer Gruppe ein bisschen rumgestänkert, weil ich da so ein paar Kritiken gelesen habe und ihr hattet es schon gesehen. Und ich habe eigentlich keinen richtigen Bock gehabt, mir das anzugucken, weil die Kommentare, die man gelesen hat, die waren sehr negativ und sehr, boah. Und ja.
Das ist halt wieder komplett was anderes. Also grob mal, um was es geht. Es geht um die junge Muslima Kamala Khan, die in die Highschool geht. Wie alt ist man dann? Hat man das gesagt, wie alt die da ist?
16 ist sie.
16, okay.
Sagt dir die Mutter, du bist erst 16, du darfst hier noch nicht hingehen auf die Avenger-Con. Ah. Ja.
Genau, und sie ist großer Avengers-Fan und mag hauptsächlich, also am meisten mag sie wohl die Captain Marvel. Und es gibt die allererste Avengers-Con und da will sie unbedingt hingehen mit ihrem Freund und auch, also mit ihrem besten Kumpel. Und die haben sich auch Kostüme selber gemacht und wollen dort beim Cosplay-Wettbewerb mitmachen. Und das Problem ist aber, dass ihre Eltern es nicht erlauben, weil die Kostüme sind viel zu eng und da zeigt man viel zu viel von sich und das sind fremde Leute und das geht ja bis spät und sie soll ja nicht Party machen, sie soll ja lernen und sie soll aus ihrer Traumwelt raus. Und sie ist so, sie zeichnet wohl sehr, sehr gerne und schweift halt auch immer wieder in ihren Gedanken ab, wenn sie da in der Schule hockt und konzentriert sich nicht auf die Schule oder aufs Lernen, sondern ist so ab und zu mal so in ihrer Traumwelt. Teenager halt, ne? So.
Darf ich mal ganz kurz einhaken? Diese Traumwelt, oh, wie gut ist das gemacht? Also sie sieht dann Teilweise bewegt sie sich irgendwo und dann sind so gezeichnete Figuren an den Wänden oder es wird so in die Welt so eingeblendet wie so eine alternative Realität oder wie heißt das da? AI? Nee, nicht AI, da gab es auch so einen Begriff, wenn das so eingeblendet wird in die Wirklichkeit wie mit Google Glass so ähnlich. Oh, das sieht so gut aus, ja. Schön, so schön gemacht oder auch teilweise, wenn sie SMS schreibt. Nee, nicht virtuell, da gab es doch das. Augmented, jetzt weiß ich es. Augmented Reality. Ja, wenn dann quasi sie schreibt SMS und läuft so eine Straße lang, dann steht die Antwort mitten auf der Straße und dann schreibt sie wieder was, dann wird die Neon-Werbung von so einem Geschäft wird quasi zu ihrer Antwort. Oh, wie gut ist das gemacht? Das hat mir so gut gefallen. So fantasievoll und so schön das gedreht ist. Oh, herrlich. Kate, mach weiter. Wollte ich nur kurz sagen, weil...
Ich wäre dazu noch gekommen, keine Sorge. Jetzt wäre
mal mit dieser Traumwelt hier so kurz abgehakt nur.
Ja, auf jeden Fall, als man halt in der ersten Folge schon sieht, es gibt jetzt, jeden Mittwoch eine neue Folge oder so, ich weiß gar nicht. Sie will halt bei ihrem Cosplay-Kostüm als Captain Marvel noch was Besonderes hinzufügen, so ein eigener Touch. Und sie kommt dann, oder ihre Mutter bekommt ein Paket von ihrer Großmutter aus der Heimat. Und da sind Sachen drin, also irgendwelche Tücher und so ein Armreif. Und die Mutter packt das alles dann gleich weg und so, das ist auf dem Dachboden, das braucht man nicht. Und die Mutter scheint es auch zu erkennen, was das ist und will das aber alles weghaben. Und sie sucht, also wie gesagt, Kamala sucht halt noch nach einem Touch für ihr Kostüm und geht dann auf den Dachboden und holt sich diesen Armreif. Und kurz, also sie schleichen sich dann zu der Comic-Con oder was ist Avengers-Con. Und sie zieht dann diesen Armreif an und plötzlich überkommt sie so eine Stärke. Also es gibt dann schöne Szene, wo sich von dem Armreif über ihren ganzen Körper was ausbreitet und sie spürt dann, dass irgendwas ist, aber weiß nicht genau was. Und dann muss sie da auf die Bühne und sich präsentieren und hat aber die Leuchterhandschuhe, von die ihr Kumpel gebastelt hat, vergessen anzuziehen und nicht mitgenommen oder keine Ahnung. Und, auf der Toilette vergessen, ja. Und dann macht sie aber eine Handbewegung und dann plötzlich hat sie eben Kräfte, die scheinbar von diesem Armreif kommen. Und löst dann da eine leichte Kettenreaktion aus und rettet aber tatsächlich noch jemanden und haut dann mit ihrem Kumpel ab und weiß nicht so, what the fuck, was ist jetzt passiert? Und das ist so grob, um was es in der ersten Folge geht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist sehr bunt, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde. Ich glaube, die Serie ist ein bisschen für das jüngere Marvel-Publikum ausgelegt, nachdem wir jetzt so viele dunkle Marvel-Serien hatten und sehr actionreiche Marvel-Serien. Ich glaube, das ist halt jetzt eher was für das leichtere Publikum. Aber es ist, wie gesagt, es ist quietschbunt, es ist sehr cool gemacht, wie der Erik schon gesagt hat, mit diesen Einblendungen und mit den Antworten. Es ist nichts, was man nur so nebenbei gucken kann. Also man muss es wirklich aktiv gucken, um nichts zu verpassen. Auch wenn sie sich dann mit ihm unterhält, mit ihrem Kumpel, und erzählt von irgendwelchen Sachen, die sie jetzt gerade online gelesen hat, was der und der gerade macht, dann werden das auch so comic-darstellerisch an der Wand, an der sie vorbeilaufen, dargestellt, in so einem Zeichenstil. Das ist schon cool gemacht. Also es flasht mich jetzt nicht so weg wie die letzten Marvel-Serien, aber es ist durchaus cool, interessant. Also ich werde es auch weiter gucken. Schauen wir mal, ob es so quietschbunt bleibt, aber ja, auch da bin ich gespannt.
Es gibt einen Satz in der Serie, relativ zu Beginn, da sagt sie, es sind nie die braunhäutigen Mädchen aus Jersey City, die die Welt retten.
Ja.
Und ich glaube, dass es darauf genau auch abzielt, wo die Serie hin möchte. Sie ist Muslima und ich muss an der Stelle sagen, mir ist es so völlig wurscht, ob irgendein Charakter im Film oder im echten Leben an Gott, an Allah, an das fliegende Spaghetti-Monster, an Jedis glaubt oder an Midichlorianer oder was weiß ich. Das ist mir so scheißegal, aber das bin halt ich. Und klar, es gibt immer diese Unterschiede, dieses alles, wo man immer denkt, so, oh ja, und hier und da. Und es wird eben eine Jüngere genommen jetzt. Also sie ist zum einen jung mit 16, eine College Girl noch. Das ist so ein bisschen dieses, kann man sagen, ja, Pendant vielleicht zu Spider-Man, der allerdings auch älter wird. Und sie ist quasi die muslimische Superheldin. Und das ist das, was mich, ich will jetzt nicht sagen, stört. Mich stört das auch, wenn da jetzt einer rumreiten würde die ganze Zeit und sagen würde, ja, hier, ich bin aber der Superchrist oder was weiß ich was. Scheiß doch einfach auf Religion und sowas. Was, das ist doch wurscht. Also mir würde das genauso funktionieren, wenn das mit dem Glauben oder so auch anders drin wäre. Mir wäre es auch völlig wurscht, ob Captain America Muslime ist oder Dingsen. Darum, es soll doch nicht darum gehen. Es geht doch darum, dass man gut unterhalten ist. Und es sind nie alle Menschen gleich. Also deswegen.
Ja, aber die Aussage ist jetzt nicht unbedingt falsch. Also ich meine, guck dir doch die ganzen Marvel-Helden an, abgesehen von Black Panther. Ja, sind die doch alle weiß.
Wakanda über alles.
Und klar, bei Black Panther hat man es jetzt nicht so hervorgehoben, dass es jetzt mal ethnisch gesehen jemand anderes ist, der ein Held ist. Aber ich finde es jetzt so übertrieben bei Miss Marvel jetzt nicht. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, weil wie oft hast du Kinder und Jugendliche, die sich mit irgendwelchen identifizieren und dann sehen die jemanden, der so aussieht wie sie und ist auch ein Held. Also ich finde es in Ordnung.
Ah, das ist die entscheidende Aussage hier, was die Serie so besonders macht. Genau der Punkt, weil du hast halt einfach mal eine ganz neue Zielgruppe, die, also es gibt ja auf der ganzen Welt werden ja diese Comics geliebt, ne? Das ist jetzt nicht nur in bestimmten Ländern oder in bestimmten Kulturkreisen oder sowas. Und jetzt gibt es einfach mal die Identifikationsfigur für einen Großteil der Welt. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Ne? Was ja schon,
das haben wir doch mit irgendwelchen Disney-Filmen genauso.
Naja.
Mit Encanto und Luca und wie sie alle heißen. Da werden auch mal andere Ethnien und andere, ja, Hautfarben zu Helden und zu
Prunk.
Ja, und deswegen finde ich das bei Miss Marvel total in Ordnung.
Ich finde das gut, wie das gemacht ist, weil,
ja.
Ich sag mal, der muslimische Glauben, ich habe halt einige Freunde und Kollegen auf Arbeit, die glauben, da gibt es schon sehr, sehr spezielle Ansichten, auch gerade was so Thema Superhelden und so weiter angeht, auch gerade wenn dann manche Eltern, die sehr, sehr streng sind, die wollen dann halt nicht, weil das so ein bisschen so teuflisch wirkt dann mit diesen Superhelden. Ich finde es wirklich gut, dass das jetzt gemacht ist und auch mal gezeigt wird, wie die Eltern in dem Film dann damit umgehen und so. Und da war ja auch gnadenlos witzige Szenen, wenn der, wo sie mit ihrem Vater hingehen soll und so. Ich will es mal nicht spoilern, ne? Ey, ich habe so gelacht. Es war so gut. Und
Aber ich fand auch da total süß, wie der Vater drauf war. Also, ja. Weil er will ja eigentlich auf der Seite seiner Tochter stehen, aber er kann sich ja auch nicht gegen seine Ehefrau stellen. Hm. Also versucht er halt den Mittelweg zu machen und dann, ach, das fand ich so süß.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Also wirklich eine Serie, die hat mich so positiv überrascht, weil ich habe die negativen Sachen gelesen und habe dann gedacht, naja, jetzt guckst du halt mal rein, hier irgendwie eine Kinderserie hier mit so. Und ey, das hat mich so umgehauen. Es war so schön gedreht, so gut. Hat mich ein bisschen, obwohl es natürlich ein ganz anderes Universum ist, an Stargirl erinnert, was auch so ein bisschen diesen kindlichen Charme hat und auch so ein bisschen leicht überdreht und so. Aber hier fand ich es noch ein bisschen besser dargestellt, wie sie so im Leben steht. Das andere war so ein bisschen völlig außen vor. Und auch dieses, sie haben natürlich auch einen geschickten Kniff gemacht, dass sie einfach mal alle Fans einfach abgeholt haben, die auf solche Conventions gehen und sich irgendwie mit Cosplay, die haben sie einfach mal alle reingeholt. Das war wie damals bei Galaxy Quest, als einfach hier das ganze Ding auf der Convention begonnen hat, hier auf der TrekCon sozusagen, und das einfach so charmant dargestellt wurde und dass dann einer von ihren da mitfliegt und so. Und hier halt auch, ne, so diese Convention dargestellt. Also wirklich, wirklich gut gemacht, gut gedreht, gute Darsteller. Also ich kann die negativen Sachen hier nicht nachvollziehen. Und ich wollte eigentlich einen Haar an der Suppe finden, hab's nicht. Es hat mich dann, die Folge hat mich vom Gegenteil überzeugt, weil ich dann sage, boah, das ist richtig gut gefilmt, habe ich gedacht. Das stimmt eigentlich gar nicht, was die erzählt haben. Ne, so. Und auch so kindlich ist es gar nicht. Okay, das ist halt eine junge Darstellerin, die halt irgendwo noch in der Schule ist, klar. Aber ja, hey, da geht's halt los. Ne? Ich meine, in der Schule war jeder mal. Und ja, jetzt mal sehen. Sie wird ja dann auch in dem folgenden Kinofilm auftauchen, irgendwie The Marvels oder wie das heißt.
2023 wird sie auf jeden Fall im Kino zu sehen.
Genau. Was mir jetzt gar nicht, weil ich habe dann gestern, gab es da irgendwie eine Post-Credit-Scene oder habe ich da irgendwas verpasst? Weil ich habe es ewig laufen lassen, da kam nichts mehr. Ne? Das war ein bisschen ungewohnt. Nee. Okay. Also habe nicht nur ich nichts verpasst. Okay. Dann bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge von Miss Marvel. Und da muss man halt direkt aufpassen, ne, dass man nicht den Film erwischt, wenn man das gucken will. Das heißt ja genauso.
Nee.
Nee?
Miss Marvel und Captain Marvel. Ist ein Unterschied.
Nee, gab's nicht. Ach, Captain Marvel, ja, okay.
Captain Marvel und Miss Marvel.
Stimmt, stimmt. Also und, muss man nicht aufpassen.
Ja, also ich habe irgendwas gelesen, dass diese Miss Marvel auch in den Comics immer auch wieder mal verschiedene Personen sind. Also immer quasi der den Armreif trägt.
Mhm. Da wollte ich noch was zu sagen. Also die Einführung von den Superkräften mit dem Armreif, also das fand ich echt, das fand ich als großer Kritikpunkt.
Ja?
Weil das war so, hier ist ein Armreif, Glückwunsch für Superkräfte. Hä? Okay.
Ja, vielleicht
also ich hoffe, geht dass sie dazu da jetzt noch was nach, kommt.
Wo das herkommt und so. Da geht sie.
Ja, ich hoffe, dass dazu noch was kommt.
So passiert es halt.
Weil dann das fand ich plötzlich echt ein bisschen.
Ja, da findet sie wahrscheinlich raus, dass irgendwo in ihrer Familie jemand schon diese Kräfte entwickelt hat und eigentlich total bekannt ist, aber sie gar nicht weiß, dass sie mit dem verwandt ist und so. Das kommt bestimmt.
Ja. Das könnte ja was mit Shang-Chi zu tun haben oder so. Da gab es ja auch solche Ringe oder sowas. Die sahen aber anders aus, aber vielleicht ist da irgendwas, was da verzaubert wurde in der Vergangenheit.
Wer weiß?
Werden wir bestimmt noch erfahren, oder auch nicht.
Wir werden sehen.
Die spannende Frage, gibt es heute ein Rätsel oder wollen wir das skippen?
Es gibt eins,
okay, dann machen wir das.
Rätselecke.
So, na denn.
Ich habe mich diese Woche für einen absoluten Klassiker entschieden. Und zwar
der Weiße Hai, so, sehr gut.
Bin ich voll, so voll im Bilde. Klassiker als Rätsel hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar
Flash Gordon.
Habe ich in der Fernsehzeitung geblättert.
Ach so, ja.
Und ich werde euch ein...
Es gibt noch Fernsehzeitungen?
Okay. Ja. Mhm. Meine Mutter besitzt Fernsehzeitungen.
Aus der Apothekenumschau, die Programmübersicht.
Nee, die heißt TV für mich.
Oh.
Und sie hat sie im Abo.
Also nur für deine Mama, okay.
Genau.
Handgeschrieben und, nach ihren Vorzügen, nach ihren Vorlieben.
Und da habe ich geblättert und habe überlegt, aber das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und zwar werde ich jetzt euch eine Kurzzusammenfassung für einen Film nennen, der, ich muss mal ganz kurz gucken, heute im Fernsehen kommt.
Okay, scheiße, hätte ich
heute sage mal nicht, ob öffentlich-rechtlich, Pay-TV oder Privatsender, das sage ich nicht. So. Und ich werde natürlich den Namen des Hauptcharakters rauslassen. Also es geht rein um die Grundbeschreibung des Films. Und ihr müsst sagen, um welchen Film es geht.
Wie ist der Spielmodus? Wer es zuerst weiß, sagt,
schreit raus.
Ruft seinen Namen.
Aber ihr müsst mich
ruft
müsst
seinen Namen erstmal rein. Und dann
ruft seinen Namen.
Ja, damit man weiß, wer zuerst war, oder?
Hier. Ich möchte bitte zu Ende erzählen.
Oder hast du eine Klingel oder einen Bumper oder sowas in deinem...
Nee.
Nee, ich meine, nee, nicht du, Allah. Chris.
Hättet ihr was zum Drücken?
Nee.
Jungs?
Nix. Ich hätte was auf dem Soundboard, aber der Chris bräuchte was.
Ich komme rüber, dann habe ich auch was zum Drücken.
Chris muss in die Hände klatschen. Ich mach ein Geräusch.
Okay, also wer es zuerst weiß, macht ein Tonsignal. Der Chris klatscht, der Erik macht Nerd oder so ähnlich.
Genau.
Ja? Aber bitte lass mich zu Ende erzählen.
Ich denke nicht.
Also.
Ich denke, wir können eher.
Bereit?
Ja.
Ein kauziger Tierdetektiv hat sich auf die Suche nach verschwundenen Haustieren spezialisiert. Dabei sind ihm ein...
Das weiß ich auch.
Ich wollte zu Ende erzählen.
Ace Ventura.
Gut, es war zu einfach.
Der Tierdetektiv.
Das war viel zu einfach.
Habe ich jetzt schon gewonnen? Achso, okay, dann machen wir drei.
Also,
mach mal
wenn
drei
ihr sagt,
dann,
Ace Ventura war zu einfach.
Wieso, was heißt? Ich habe jetzt einen Punkt. Bitte.
Ich habe aber nur zwei Sachen rausgesucht. Ach so. Okay, der Erik hat gewonnen, aber ich mache das zweite auch noch.
Dann blätter mal auf morgen. Vielleicht gibt es da noch was.
Ich hätte noch im Sommer 1999 versuchten vier Kleinstadtjungs aus Michigan ihre Unschuld bis zum Highschool-Abschluss verloren zu haben. Moment, ich bin noch nicht fertig. Weil wenn du jetzt eine Antwort gibst, ist sie wahrscheinlich falsch. Und 10 Jahre später kehren die Freunde als Erwachsene für ein Wochenende nach Hause zurück, um ihr Klassentreffen zu feiern und die Erinnerungen in Erinnerungen zu schwelgen. Möchtest du deine Antwort ändern?
Ja, dann mache ich wahrscheinlich American Way 2 oder so. Oder wie heißt das?
Okay, Erik hat was gesagt. Chris, was sagst du?
Vielleicht auch die 3, oder wie heißt das mit dem Klassentreffen? Was ist das, die 3 oder die 4 oder keine Ahnung, wie lange geht das?
4.
Wie lange geht das überhaupt? Wie viel gibt's da?
Chris, möchtest du was sagen? Es ist aber, es ist American Pie, das Klassentreffen. Es ist der 4. Teil.
Ah, okay.
Ja, ich würde sagen, es heißt doch das Klassentreffen, dafür das
Aber Erik hat gewonnen.
Oh, sehr schön.
Auch wenn er mich nicht zu Ende hat erzählen lassen.
Ein Applaus für Erik.
Achso, war das. So. Na dann, bin ich ja beim nächsten Mal dran. Macht euch auch was gefasst hier. Ha. Yay. So, dann sind wir ja schon bei den Musiker-Tipps hier. Musiker. Habt ihr alle was von Rammstein hier, nachdem man das in der ganzen Stadt gehört hat?
Nee. Ich hab gar nichts gehört.
Music.
Hab nur den Feuerschein am Himmel gesehen. Von mir gibt's
das hab ich
Felix Jähn mit Nuit Blanche. Bisschen was zum Tanzen.
Ich habe aus dem Film Hustle den Song The World Is Mine von Sam Henshaw.
Ah, sehr gut.
Ich bin ganz, ganz glücklich, denn es wird ein neues Album von Panic at the Disco geben. Wuhu! Und sie haben ihren ersten Song released, und zwar Viva Las Vengeance.
Viva Las Vengeance. Okay.
Ja.
Ja, packe ich mit drauf. Den hast du ja bestimmt noch nicht, wenn das ganz neu ist.
Das ist niegelnagelneu.
Ah, ich sehe es hier. Genau. Cool. Packe ich auf die Spotify-Playlist, die da heißt Kinocast Songs. Und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das alle abonnieren und habt da immer eine bunte Auswahl an Musik aus unseren diversen Geschmacksrichtungen hier. Und dann sind wir durch für das heutige Programm. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen. Bin sehr gespannt, was uns morgen in der Sneak dann erwartet. Und sag dann tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Der Kinocast.